Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
Unser heutiger Gast reist seit 2013 gerne und oft quer durch Europa. Anfangs noch im PKW-Kombi, danach in einem VW T4. Nach einiger Zeit, in der er beruflich auch auf Achse war, entstand Ende 2018 die Idee, Beruf und Reisen zu kombinieren. Damit er auch Offroad gut vorankommt, wurde es dann Anfang 2019 ein Allradfahrzeug, das er für die Montage und das Reisen nutzen kann. Als Elektrofachmann haben natürlich die Optimierungen und weitere Ausbauarbeiten am eigenen Fahrzeug nicht lange auf sich warten lassen. Und heute bietet er genau diese Expertise seinen Kunden an. Was er da so alles im Gepäck hat und wie er das Reisen und seinen Job kombiniert, das wollen wir heute von ihm wissen. Zudem hat er sicherlich noch den ein oder anderen Ausbautipp für uns und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Tino Eckert.
Hallo.
Ja, schön, Tino, dass du dir die Zeit nimmst und hier für uns zur Verfügung stehst. Ich bin schon sehr gespannt, weil ja so die Elektrogeschichten in den Vans und in den Wohnmobilen, das ist ja immer so ein Spezialthema. Und da gibt es ja von ganz einfach bis hoch komplex, will ich mal sagen, gar nicht kompliziert, alle möglichen Dinge. Und da bin ich schon sehr gespannt auf deine Fachexpertise, was du uns so mitgebracht hast. Bevor wir aber richtig einsteigen, habe ich so einen kleinen Schnelleinstieg für alle Gäste. Das nenne ich immer so. Und zwar sind das Wortpaare, wo du dich immer für ein Wort entscheiden musst. Ganz spontan und einfach, was dir näher liegt, wo du dich mehr mit identifizierst oder. Also genau, ganz spontan einfach dich entscheiden.
Ja, okay, na klar.
Wunderbar. Dann geht es los. Und zwar, das erste Wortpaar ist Selbstausbau gegenüber fertig ausgebautem Camper.
Selbstausbau.
Okay. Kommen wir bestimmt noch im Laufe des Gespräches drauf, warum und weshalb. Dann Elektrik do-it-yourself oder Elektrik vom Fachmann?
Vom Fachmann.
Mhm. Und dann nochmal so ein bisschen zum Thema Reisen. Entscheidest du dich eher für Langzeitreisen oder für Kurztrips?
Schwierig. Gern Langzeit, wenn möglich.
Mhm. Ja, sehr cool. Du hast ja auch, ich habe ja so ein bisschen deine Reisegeschichte ganz kurz zusammengefasst in der Anmoderation. Du hast auch relativ viele Langzeitreisen schon gemacht. Also die Trips waren immer ein bisschen länger, ne? Wenn du unterwegs warst, oder?
Ja, genau. Also ich mache das etwa seit 2014, dass ich pro Jahr einfach meinen Urlaub so weit ausspare, dass ich pro Jahr zwei größere Touren mache über 2 bis 3 Wochen und dann auch gern raus aus Deutschland, durch ganz Europa. Europa habe ich noch nicht verlassen bisher, aber tatsächlich in fast alle Himmelsrichtungen von Europa und über die vielen Jahre hinweg habe ich mittlerweile tatsächlich 30 Länder bereist.
Ja, Wahnsinn. Das hast du so ein Fable, wo du sagst, das ist so mein Herzensland geworden oder das ist ein Traum, das Land noch mal viel intensiver zu bereisen oder so. Gibt es da irgendwie 1, 2 Länder, wo du sagst, das ist so bei mir?
So ad hoc nicht. Tatsächlich hat irgendwie jede Himmelsrichtung was Eigenes, was Besonderes. Ich kann auch Nordeuropa nicht mit Südeuropa vergleichen. Da sind so viele Unterschiede. Und jede Richtung für sich, jedes Land für sich hat seine Besonderheiten und seine interessanten Elemente. Einerseits, andererseits natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, aber die man trotzdem mal kennenlernen muss, um einfach auch Kontraste zu sehen.
Ja, das ist ja, manchmal hat man irgendwie so ein Land, was einen besonders gecatcht hat oder wo man tolle Leute kennengelernt hat. Aber es ist tatsächlich, mir geht es ähnlich. Ich habe auch zum Norden und zum Süden gute Beziehungen und ich kann mir, ja, es hat alles so seine Reize, das stimmt. Ja, das ist so. Du hast ja ein Allradfahrzeug, hatte ich ja auch erwähnt. Zumindest jetzt im Moment, aktuell seit 2019. Warum ein Allradfahrzeug? Was bringt dir das persönlich für Vorteile? Und würdest du es wieder auswählen als Fahrzeug?
Ich würde es auf jeden Fall wieder auswählen und zwar kurz und knapp, ich komme damit an Orte, wo nicht jeder andere hinkommt. Und genau das ist das, sind eigentlich meine Reiseziele, gern auch etwas fernab der Zivilisation, mir die Dinge anzusehen, erreichen zu können, wo eben nicht jeder hinkommt, die sich nicht jeder anguckt und da hier und da auch gern besondere Dinge zu entdecken, die eben nicht so publik sind durch die ganzen Social-Media-Kreise schwirren, sondern was Eigenes zu entdecken, was Neues zu sehen und wenn es mal ganz eng wird, auch von dort wieder zurückzukommen.
Ja, also das ist, ich habe eben kein Allradfahrzeug, ich habe ja so ein ganz normales Standardfahrzeug, Wohnmobil, Weißware, wie das immer so nett genannt wird. Und es sind einfach Grenzen da und ich würde mir manchmal schon wünschen, hier und da hinzukommen. Wobei das ja auch kontrovers immer diskutiert wird in den Foren. Also viele sagen ja, ach Quatsch, Allradfahrzeug, ich komme auch überall hin mit meinem Fahrzeug, wenn ich so will. Aber ich persönlich habe Grenzen erfahren, wo ich mit meinem Standardfahrzeug nicht hinkomme. Und hätte mir hier und da tatsächlich auch Allrad gewünscht oder zumindest, was ja mit dem Allradfahrzeug meistens gegeben ist, eine höhere Bodenfreiheit. Also da fängt es ja dann schon an, ne? Dass man auch irgendwo dann mal rein kann in ein Gebiet, wo das eben notwendig ist.
Richtig, richtig. Also ich habe sicherlich die Möglichkeit, mit einem Standardfahrzeug ohne Allrad auch sehr weit zu kommen. Je nachdem, wie die Reifen aufgebaut sind, wie groß das Fahrzeug natürlich auch ist, wo ich überhaupt durchkomme, da kann man viel tun. Definitiv. Mit einem Allradler habe ich aber zusätzlich noch dieses Backup, wenn es irgendwo schwierig wird. Nicht nur, dass ich irgendwo vielleicht besser hinkomme, sondern ich komme auch wieder zurück. Und wenn es nur irgendwie ein schlechter Untergrund ist, wo ich mich mit einem Standardfahrzeug relativ schnell festfahre, eventuell auf einer nassen Wiese, das ist so das Standardbeispiel. Ich habe Straßenreifen drauf, auf einem Fronttriebler und auf einer nassen Wiese. Da muss noch nicht mal groß Gefälle sein. Da war es das dann schnell. Mit einem Allradler oder allein schon mit besserer Bereifung komme ich mit einem Fronttriebler schon weiter. Und mit einem Allradler habe ich natürlich noch mehr Reserven, auch von dort wieder wegzukommen.
Fährst du denn auch so richtig Offroad, sage ich jetzt mal, wie man es manchmal bei irgendwelchen YouTubern oder so sieht, die dann auch auf solchen Offroad-Pisten, die extra angelegt worden sind, ich sag mal so wie so eine Skateboardbahn für Allradfahrzeuge, trifft man dich da auch mal oder ist das eher nicht so deins?
Ja, sehr, sehr gern, auf jeden Fall. Also das letztlich sind es diese angelegten Offroad-Parks nicht bisher, hat mich noch nicht so gereizt. Aber grundsätzlich ist das Auto angeschafft worden, um auch wirklich Offroad fahren zu können. Gerade schwierigere Pisten zu fahren, wo ich mit einem Standardfahrzeug nicht langkomme. Ich habe auch verschiedene Offroad-Führer, wo ich mich gern leiten lasse in den Ländern und dann wirklich auch tolle Routen fahre, die einfach eine super Aussicht bieten, mich an Orte bringen, wo viele eben gar nicht hinkommen. Und das Fahrzeug muss auch hin und wieder ganz schön leiden und neue Grenzen erfahren. Und das Fahrzeug hat auch einige Blessuren mittlerweile, besonders Kratzer an den Seiten vom vielen Gestrüpp, wenn es irgendwo mal dolle eng wird. Und das war mir aber von Anfang an klar, dass das Fahrzeug auch dafür angeschafft wird, es zu fordern. Und tatsächlich, ich tue dem Auto tatsächlich hin und wieder auch ganz schön was an. Auf jeder Offroad-Tour gucke ich, wo die Grenzen sind. Und es waren schon heikle Situationen dabei. Einmal festgefahren auf Island, ebenso auf Island, eine Wasserquerung, wo ich tatsächlich nicht sicher war, ob ich wieder rauskomme. Oder es hängt mal ein Rad in der Luft oder ich bin auf einer schmierigen Piste unterwegs, wo es frisch geregnet hat in Bergen und ich hoffe, dass das Gefälle auf dem Weg nicht Richtung Hang zeigt, nach unten hin und ich einfach nicht mehr lenken kann, sondern wirklich nur noch rutsche. Und dann irgendwie nur noch vorankomme. Aber genau sowas reizt mich, da irgendwie, Grenzen zu erfahren, zu ertasten und einfach zu gucken, was kann das Auto, was kann ich und letztlich Spaß zu haben.
Für alle, die jetzt sagen, ich habe auch ein Allradfahrzeug, aber das traue ich mir noch nicht so ganz zu oder ich weiß gar nicht, wie komme ich da überhaupt, wie finde ich so eine Piste? Wie findest du diese Pisten? Also für mich auch als Nicht-Allradler eine Frage. Da hört ja wahrscheinlich Google Maps dann auch auf, oder? Oder nutzt du dafür auch Google Maps oder gibt es extra Offroad-Führer quasi?
Ja, also bei Google Maps brauche ich da nicht besonders gucken, weil die Klassifizierung da einfach schlichtweg nicht ausreicht. Tatsächlich gibt es einen interessanten Account, ein Pärchen, die fahren seit vielen Jahren frei unterwegs, viel Offroad, die nennen sich Pistenkuh. Die haben einige Offroad-Führer rausgebracht und auch ein bisschen verschiedene angrenzende Themen, quer durch Europa, sogar nach Afrika runter. Und die haben für verschiedene Länder Bücher rausgebracht, wo ich auch die Routen per GPX-Daten dann habe zu den Routen auch diverse Bilder und Erklärungen, wo es um letztlich die Piste an sich geht, die Strecke und auch das, was man unterwegs sehen kann. Und dort wird man langgeleitet, bekommt viele Infos dazu, wie die Strecke in etwa aufgebaut ist, zumindest zu dem Zeit, wo die beiden das gefahren haben. Natürlich kann sich so eine Strecke auch ändern. Und da lasse ich mich gern leiten und irgendwo hinführen, wo es interessant ist. Und der nächste Step ist halt einfach dann, wenn ich ein Allradfahrzeug habe, beziehungsweise andere, die ein Allradfahrzeug haben, das heißt noch nicht, dass ich damit im Gelände überall hinkomme. Allrad ist nicht gleich Allrad und auch mit Allradfahrzeugen und der jeweiligen Allradtechnik umzugehen, erfordert auch Übung und Wissen. Bei Allrad gibt es sehr viele verschiedene Techniken, ob das selbstzuschaltende sind oder manuell zuschaltende, permanent Allrad, Getriebeuntersetzungen, diverse Sperren, die ich noch dazu nutzen kann und, und. Da gibt es einige Unterschiede, wo ich mit einem großen Überbegriff von Allrad vieles anspreche, aber wirklich genauer hingucken muss, was kann dieses Fahrzeug, was kann es vielleicht auch nicht. Und da muss ich gucken, wo dann halt die Grenzen von dem Fahrzeug sind. Und auch damit umgehen zu können, die Strecke einschätzen zu können, mit dem Fahrzeug umgehen zu können und so weiter, erfordert Übung und auch ein gewisses Theoriewissen. Sowas geben verschiedene Offroad-Parks teilweise als Schulung raus. Wenn man jetzt neu ist in diesem Bereich, sollte man sich das auf jeden Fall mal antun. Wenn man denkt, okay, ich möchte ein Allradfahrzeug haben, möchte das auch gerne ein bisschen exzessiver nutzen, dann sollte man sich auf jeden Fall so einen Kurs antun, wenn man sonst mit Allrad vorher noch nichts zu tun hatte. Und ich bin in der glücklichen Lage. Ich war einige Jahre in der Bundeswehr vor vielen Jahren, habe dort auch Allrad fahren können, verschiedene Fahrzeuggrößen sogar und habe dort entsprechende Kurse mitmachen können und dort auch diese Basics bekommen, um im Gelände fahren zu können, zu wissen, was muss ich jetzt tun, was muss ich da tun, was kann meine Allradtechnik, wo sind die Grenzen? Und genau darauf kann ich heutzutage aufbauen und kann dann halt sehen, was kann mein Allradauto mit einem Werksallrad, wo sind die Grenzen und wie muss ich halt damit umgehen, ja.
Ja, spannend. Sehr spannend für mich, auch komplettes Neuland. Ich bin noch nie Allrad gefahren, oder? Doch, ich hatte mal ein ganz kleines Fahrzeug, da konnte ich Allrad einschalten. So ein Mikrovan war das. Das ist aber schon 20 Jahre her, mindestens, nee, 30. Das ist echt schon ewig her. Aber ich bin nicht solche Touren gefahren. Aber finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich würde gerne zum nächsten Punkt mal kommen. Und zwar würde ich mich gerne mit dir unterhalten, wie du das kombinierst, wie dein Arbeitsmodell quasi aussieht, das Reisen und das Arbeiten unter einen Hut zu bekommen. Wie müssen wir uns das bei dir vorstellen? Wie sieht so ein Alltag aus oder so eine Woche oder ein Monat bei dir? Wie planst du das?
Meistens ist es so, gut, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren in dem Business und hier und da müssen sich Strukturen auch noch bilden. Im Großen und Ganzen ist es so, dass ich wirklich verschiedene Aufträge zusammensammle und die dann in einem Rutsch durcharbeite und das Ganze dann auch deutschlandweit. Und das ist dann meistens so, dass ich ein, zwei Monate in etwa unterwegs bin am Stück. Und dann die Tour, auch diese, in dem Moment ist es dann auch kein Reisen oder kein Urlaubsreisen, sondern wirklich eine Montagetour quer durch Deutschland. Ich plane entsprechend die Termine, fahre zu den Kunden, fahre das auch möglichst linear alles ab und setze dann wirklich bei den Kunden die ganzen Aufträge und Umbauten um. Und das ist größtenteils auch sehr eng gestrickt. Es sind lange Tage dabei, es ist anstrengend und da bleibt eigentlich nicht viel Zeit, um sich eine Region anzugucken. Weil wenn ich die nächste Tour plane, im Moment ist es so mal als Beispiel, plane ich ab Mitte August wieder eine Tour, die geht bis in den Oktober rein. Die Tour war anfangs noch hier und da ein bisschen lückenhaft. Mit der Zeit kommen immer mehr Anfragen. Ich gucke, ob ich irgendwo vielleicht noch ein Zeitfenster habe und selbst wenn ich anfangs vielleicht mir ein paar Tage freigehalten habe, irgendwo für vielleicht mal ein bisschen Freizeit, Gegend angucken, füllt sich das dann doch wieder und tendenziell sind es dann doch mehr Aufträge und unterwegs bleibt wirklich nicht viel Zeit für wirklich Freizeit. Und dann sehe ich zu, dass ich die ganzen Aufträge abarbeite und mir damit eben an anderer Stelle wieder Freiheit erkaufen kann, wo ich dann sagen kann, okay, finanziell komme ich jetzt wieder ein Stück hin, ich kann es ein bisschen sachter angehen lassen. Die Umsetzung fahre ich im Moment etwas runter, mache ein bisschen Freizeit oder sage wirklich mal, ich mache etwas länger frei. wo ich das Fahrzeug dann auch auf Urlaubsmodus umrüste. Das heißt, einen Haufen Werkzeug und Material raus und Urlaubskram rein und mache dann wirklich mal eine Urlaubstour. Und die letzte habe ich tatsächlich Anfang diesen Jahres gemacht. Ich bin Ende Januar, Anfang Februar etwa, bin ich gestartet Richtung Südosteuropa. Und war im Ganzen dann wirklich 9 Wochen unterwegs und habe mir diesen Zeitraum auch wirklich viele Monate im Vorfeld schon blockiert, freigeräumt an verschiedenen Stellen, auch die Kundenanfragen so weit reduziert, wie ich das konnte. Ich habe dort ein bisschen Möglichkeiten, das auch ein bisschen einzudämmen, dass ich auch in der Zeit diese ganze Kundenvorbereitung und so weiter auch runterfahren kann, die Auftragsvorbereitung. Und dass ich dann auch wirklich zum Urlaub komme und nicht nebenbei doch noch Tage und Wochen lang am Laptop sitze und zumindest Papierkram dort noch machen muss. So sieht das im Großen und Ganzen aus, dass ich halt ja die Touren auch ausreichend weit vorplanen muss. Was die Projekte angeht, muss mit den Kunden sprechen. Wir müssen die einzelnen Konzepte dann fertigstellen. Und dann geht es halt die ganze Materialbeschaffung. Die Kunden bekommen Angebote, dann Rechnungen, dann werden die großen Geräte bestellt, gehen zu den Kunden hin. Und das muss natürlich alles weit im Voraus sein. Und auch mit den Lieferschwierigkeiten, die mittlerweile auch in der Camper Elektrik angekommen sind, muss ich weit im Voraus planen, immer mal vielleicht noch irgendwie ein Backup haben, dass auch dann wirklich zum finalen Termin alles vorhanden ist und ich den Auftrag umsetzen kann. Ja.
Also ist es eher so periodisch bei dir, dass du das abarbeitest und dann wieder reist im eigentlichen Sinne des Reisens, also Gegenden kennenlernen, Auskundschaften und so weiter, eher so und nicht beides gleichzeitig, sondern eher eins nach dem anderen.
Ja, eins nach dem anderen, ja. Es ist schwierig, das beides zu kombinieren, weil meine Auftragsumsetzung mache ich halt nur in Deutschland. Da habe ich zum einen auch wirklich genug Anfragen. Und steuerrechtlich ist es halt im Ausland deutlich komplizierter und aufwendiger und das möchte ich mir einfach im Moment noch nicht geben. Die Anfragen sind hier und da schon da. Allerdings wäre es ein deutlicher Mehraufwand, das Ganze dann umzusetzen. Und solange wie ich in Deutschland genug Nachfrage habe, zum Glück ist das so, reicht mir das soweit. Es ist für mich halt weniger Bürokratie, das Ganze umzusetzen. Und dann ist es einfach so, das mit Urlaub zu mischen wird schwierig, weil dann doch, man gibt dann hier und da vielleicht doch wieder ein bisschen nach, gibt ein Zeitfenster frei für einen Auftrag, was man sich frei geplant hat. Und da muss ich mir dann wirklich final größere Zeiträume einplanen, wo ich sage, in dem Zeitraum will ich keine Aufträge haben, zumindest keine Umsetzung, Vorbereitungen für die nächste Montagetour müssen natürlich sein. Die Zeit muss ich mir nehmen, aber letztendlich sollen keine Umsetzungen stattfinden. So ein Zeitfenster habe ich jetzt ab Juli wieder geplant, bis Mitte Oktober. Da ist in Deutschland Sommer, da möchte ich meine Freunde sehen, möchte mit denen auf Events und Wochenende treffen und so weiter. Da bleibt natürlich immer noch die Vorbereitung für die August-Oktober-Montagetour. Aber ich möchte im Sommerzeitraum hier nicht umsetzen, weil ich einfach die Zeit für mich und meine Freunde dann haben will und auch mal haben muss natürlich. Weil ein Urlaub ist hin und wieder auch wichtig, besonders bei diesen Montagetouren, wo es eng zugeht, brauche ich auch dann wieder die Zeit, um mich irgendwo auch wieder ein Stück weit zu erholen. Und gerade in letzter Zeit sind so viele, viele neue Anfragen. Ich komme kaum hinterher, habe auch nebenbei natürlich die Umsetzungen vor Ort und das ist alles sehr zeitintensiv. Und als Einzelunternehmer ist es halt nicht nur das Werkzeug in der Hand haben, sondern auch viel Papierkram, was natürlich alles dazugehört, um das letztlich stemmen zu können. Was dort im Background alles abläuft, das sieht man vorne raus gar nicht. Der Kunde sieht das gar nicht, was alles hintenrum passieren muss, damit das Finale funktioniert.
Ja, ja. Was sind so deine Kunden? Wer kann dich anfragen? Für wen bist du quasi parat? Sind das eher so wirklich, in Anführungszeichen, Hobbyausbauer? Oder sind das viele, die sich wirklich auch auf Langzeitreise begeben? Also so Camper-Nomaden praktisch, so wie unsere Hörerinnen und Hörer? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, bisher sind es vorwiegend Kastenwagen und teilintegrierte Fahrzeuge und vorwiegend fertig ausgebaute, die dann halt noch Optimierung haben möchten. Hin und wieder sind auch Selbstausbauer dabei, die dann halt komplette Konzepte mitentwickelt haben möchten, auch teilweise bis hin zur Umsetzung. Im Großen und Ganzen sind es aber wirklich fertige Fahrzeuge, ein Großteil davon auch noch nicht mal ein Jahr alt, wo die Kunden dann wissen, okay, ein Standardfahrzeug ist noch nicht so berauschend. Ich komme damit mal eine Nacht autark irgendwo hin. Allerdings, wenn ich damit wirklich länger irgendwo autark im Freien stehen will, ist halt ein Camper mit serienmäßiger Elektrik ganz schnell am Ende. Und da setzen genau dann die Elemente an, wo ich dann halt hinzugerufen werde, kontaktiert werde. Und ja, dann geht es halt in diese Richtung weiter. Und das sind weniger die tatsächlich dolle lange Reisen bisher. Vorwiegend Freizeiturlauber, die halt ihr Fahrzeug optimiert haben möchten, aber im Großen und Ganzen relativ gemischt. Es war auch schon ein Pickup dabei, der halt im Heckbereich eine kleine Elektrik haben wollte. Dann Selbstausbauer, wie gesagt, verschieden große. Gerade vor ein, zwei Wochen habe ich ein großes Projekt fertiggestellt von einem Pärchen. Die haben einen Mercedes Vario aus dem ehemaligen Polizeibestand. Und da hinten drauf ist einfach nur ein großer Koffer, der wohl irgendwie als Transport oder so genutzt wurde. Und das Ding bauen die aus und haben dort ein sehr umfangreiches Elektrokonzept, weil die damit dauerhaft reisen möchten und ganz und gar auch auf Gas verzichten wollen. Das heißt, die wollen auch elektrisch kochen. Und dementsprechend ist dieses Konzept das Größte geworden, was ich bisher umgesetzt habe, weil einfach da die Anforderungen so entsprechend waren. Und da ist es halt so relativ bunt gemischt von ganz kleinen Aufträgen, wo nur ein Ladebooster vielleicht noch nachgesetzt werden soll oder eine mobile Solargeschichte oder wirklich komplette Sachen, wo es Batterie sein muss, ein Wechselrichter, dann noch verschiedenste Ladetechnik und so weiter und dann schnell mal 2-3 Tage auch in so ein Projekt reinfließen können.
Ja, spannend. Also im Prinzip ja alles dabei und du schreckst vor nichts zurück, wie du im Gelände unterwegs bist mit deinem Fahrzeug, machst du das auch für die Kunden. Du hast gerade ja gesagt, sind auch Selbstausbauer dabei und als ich dich für den Einstieg gefragt, ob Selbstausbau oder fertig ausgebauter Camper, hast du Selbstausbau gewählt, obwohl du selbst ja einen fertig ausgebauten hast, aber glaube ich, ganz viel auch dran verändert hast, ne?
Ja, genau, richtig, ja. Ich wusste, dass es in die Richtung nochmal geht, ist auch gut so. Ja, ich wollte anfangs tatsächlich auch gern selbst ausbauen, weil mich die Herausforderung gereizt hat. Allerdings bin ich schon vor meinem Business, war ich viel auf Montage tätig, habe auch lange Tage gehabt und hatte kurz die Idee, sogar unterwegs, wenn ich quasi nach der Arbeit dann in den Camper gehe, dort vor Ort irgendwo das Nötigste beizuhaben, dass ich da vor Ort bauen kann. Solche verrückten Ideen hatte ich sogar. Es war dann allerdings irgendwann die Vernunft, die gesagt hat, okay, es macht keinen Sinn, der Zeitaufwand ist einfach viel zu groß, nebenbei sowas aufzubauen. Ich bräuchte so viel Zeit, müsste weg von der Montage und habe mich dann halt für ein fertiges Fahrzeug entschieden und habe dann dort natürlich so Stück für Stück diverse Optimierungen umgesetzt, um das für meine Wünsche passig zu machen und dort viel, viel Zeit auch investiert und auch einiges an Geld nochmal reingesteckt, um meine Wünsche dann umzusetzen, das Fahrzeug so zu individualisieren, dass ich damit halt happy bin, meine Absicherung habe, halt im elektrischen Bereich natürlich vorwiegend. Und hier werfe ich auch nochmal in die Runde, bei dieser ganzen Camper-Elektrik, die ich umsetze, ich mache natürlich nicht alles. Meine Kerngebiete sind tatsächlich die Energiespeicherung, Erzeugung und Verteilung, um das mal kurz und knapp zu bringen. Und da geht es in erster Linie um Batterietechnik, bei der Speicherung natürlich verschiedene Batterien, gern die Umrüstung auf Lithium. Dann bei der Energieerzeugung alles, was über Landstrom kommt oder vom Motor mit Ladebooster. Und Verteilung natürlich alles, was dazu gehört, um die Elektrik ins Fahrzeug reinzubringen. Beim Thema Solar, beim mobilen Solar setze ich auch noch mit um. Bei Dachinstallationen jeglicher Art bin ich allerdings dann leider doch der Falsche, um das umzusetzen, weil ich das mobil einfach nicht darstellen kann. Ich habe nicht die Möglichkeiten, wenn jetzt ein Kastenwagenfahrer anfragt, möchte Solar nachgerüstet haben, dieses mobil umzusetzen beim Kunden vor Ort. Mir fehlt die Möglichkeit, auf das Fahrzeug draufzukommen, beziehungsweise entsprechend hoch und sicher zu stehen, um auf dem Dach arbeiten zu können. Und zum anderen sind die wetterlichen Bedingungen da natürlich auch sehr wichtig. Es müssen gewisse Temperatur sein. Die pralle Sonne ist auch wieder nicht so richtig. Natürlich muss es auch trocken sein. Und das sind viel zu viele Variablen, wo ich halt Dachinstallationen komplett rausgenommen habe für mich, diese nicht mit anbiete. Allerdings bei Solaranlagen auch gerne mit beraten zu verschiedenen Komponenten, wie man diese konzipieren kann, worauf man achten sollte. Und diese Möglichkeiten oder diese Elemente sind auch über mich dann natürlich beziehbar, wenn die Kunden das selbst umsetzen möchten und das soweit vorbereiten, dass die Leitungen dann unten im Fahrzeug schon drin liegen und ich genau dort dann ansetzen kann, das Ganze anzuklemmen, auch in Betrieb zu nehmen. Also da sind so die Grenzen. Und auch was Verbrauchsgeräte angeht, wie Kühlschränke vielleicht oder Pumpen oder sonstige Peripherie, die dann hinten dran hängt, bin ich auch nicht so der Richtige. Da, das ist auch nicht so mein Kerngebiet. Also bei mir ist es wirklich der ganze zentrale Bereich, um das alles vernünftig vorzubereiten, was final an Geräten letztlich genutzt werden soll. Das ist eigentlich so das, worum es bei mir geht.
Und vielleicht, ich habe es zwar in der Anmoderation gesagt als Elektrofachmann, also du hast das Ganze auch gelernt, du bist Meister und weißt, was du tust. Also
ja,
das
richtig.
Müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen.
ja,
du bist nicht vom Hobbyausbauer jetzt irgendwie dann dich selbst befähigt dazu, sondern du hast das wirklich von der Pike auf gelernt auch. Ne?
Genau. Da setze ich gern an. Also ich habe ursprünglich mal gelernt, den Energieelektroniker mit der Fachrichtung Betriebstechnik. Dann ging es ein paar Jahre später weiter mit einem Elektrotechnikermeister und da auch sogar den Handwerksmeister und nicht nur den Industriemeister. Und den habe ich seit 2008 mittlerweile. Und ich bin in der Industrie groß geworden, in dem Instandhaltungsbereich. Später ging es dann auch noch Richtung Maschinenbau und Programmierung etc. Und Elektrik ist ein sehr großer Begriff. Und Industrieelektrik kann ich schon kaum noch vergleichen mit Hauselektrik oder mit Fahrzeugelektrik oder ganz sogar Camperelektrik. Selbst bei Fahrzeugelektrik, also alles, was im Motorraum, sage ich mal, so passiert, und Camperelektrik sind völlig verschiedene Elemente, basieren auf denselben Krams mit Spannung und Strom und so weiter. Aber die Geräte sind völlig unterschiedlich. Ich brauche mein Fahrzeug, wenn ich da ein Problem mit der Camperelektrik habe, brauche ich das nicht unbedingt zum Bosch-Dienst bringen. Fachlich kriegen die das hin mit entsprechender Einarbeitung und müssen sich dann natürlich auch erstmal weiterbilden, zu wissen, was die Geräte tun, wie die arbeiten. Also das kriegen hin, aber es ist nicht deren Hauptaufgabe. Die kennen sich bei der Fahrzeugelektrik gut aus, aber mit Camperelektrik sind das eigentlich erstmal die falschen Ansprechpartner. Genauso wie ich einen Industrieelektriker, Elektroniker nicht in die Hauselektrik stecken brauche. Das sind auch wieder völlig unterschiedliche Dinge. Und das ist halt das, wo ich aus Eigeninteresse beim eigenen Fahrzeug mich dann halt vor gut 3 Jahren tief reingekniet habe, habe sehr viel Zeit investiert in YouTube-Guckerei von anderen Kanälen, die viel erklärt haben, viele, viele Anleitungen gelesen von den ganzen Geräten, um überhaupt nur zu verstehen, was die alle tun, was da für Voraussetzungen sein müssen, wie man die miteinander kombinieren kann und um genau dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin, eben diese Camper-Elektrik umsetzen zu können, auf viele Fragen direkt antworten zu können. Bei speziellen Sachen muss ich natürlich auch recherchieren, aber zu vielen Standardgeräten kann ich direkt antworten, was die können, welche groben technischen Eckdaten die haben und so weiter. Ich kann im Kopf dann, also wenn ich die Wünsche der Kunden höre, stelle ich im Kopf schon so langsam ein Konzept zusammen, weiß, welche Geräte da schon ganz gut idealerweise zusammenpassen. Das ist dann halt schon ein bisschen Erfahrung mittlerweile. Aber grundsätzlich ist es halt so, ich komme aus dem elektrischen Bereich und die Camper-Elektrik habe ich mir dann wirklich aufwendig dann angeeignet, dieses ganze Know-how. Und genau das ist das jetzt, was ich letztendlich verkaufe.
Bietest du auch Beratung an, also ohne, dass du dann nachher zum Kunden fährst und das ausbaust, sondern mit ihm praktisch nur das Konzept erarbeitest mit dem Kunden oder der Kundin und die dann das selbst machen? Machst du sowas auch?
Ja, grundsätzlich ist es mein Wunsch, dass tatsächlich eine Beratung im Vorfeld stattfindet. Je nachdem, wie das final ausgeht, ob die Kunden dann selbst umsetzen möchten oder auch ganz sogar das Ganze bis zur Umsetzung gehen soll. Es gibt die Möglichkeit, bei mir auf der Homepage dann einen Beratungstermin zu buchen. Der ist dann 1 Stunde lang. Je nachdem, wenn es länger dauert, ist das auch nicht so schlimm, dann kann es auch ein bisschen drüber gehen. Und in dieser 1 Stunde geht es dann darum, wirklich zu erfassen, worum geht es in dem Projekt, was sind die Ausgangssituationen, wo möchten die Kunden hin. Wir versuchen dann halt auch die Ziele zu definieren, was ganz wichtig ist bei so einem Projekt, dass ich halt festlegen muss, wo will ich hin. Und dann bin ich halt derjenige, der aufzeigt von dem aktuellen Stand, welchen Weg muss ich gehen, um dorthin zu kommen, um die Ziele zu erreichen. Und das ist halt dann diese Konzepterstellung, wo ich dann in dieser 1 Stunde viele Dinge abfrage und dann halt das Konzept so langsam entwickle, eventuell noch Nachfragen habe, wo die Kunden nochmal nacharbeiten müssen, mir noch diverse Dinge zuschicken an Bildern und Maßen oder technischen Infos. Und so läuft das dann weiter. Und dann manche fragen nur an, haben noch nicht mal ein Fahrzeug, wollen ein paar Infos haben, was sie vielleicht bei der Bestellung noch beachten sollen. Andere haben halt schon ein Fahrzeug, überlegen, was vielleicht noch fehlt, wollen ein paar Tipps von mir haben und andere sind schon weiter, wissen genau, was sie wollen und wollen von mir wirklich wissen, welche genauen Geräte und so weiter. Und einfach auch dort sehr, sehr weit gestrickt. Final ist es natürlich auch mein Wunsch, natürlich das Ganze so weit zu bringen, dass ich es dann auch umsetze und dann natürlich da auch ein gewisses Auftragsvolumen habe. Und an dieser Stelle sage ich es direkt, jeder, der sich mit Camper Elektrik befasst und Ja, YouTube-Videos guckt mit Crashkursen und so weiter, immer noch mein ganz dringender Rat. Wer fachlich nicht versiert genug ist, möchte bitte die Finger davon lassen und das wirklich einem Profi überlassen. Der Grund ist halt, Strom kann man nicht sehen. Wenn ich es vielleicht mit einer Wasserinstallation vergleiche, wenn da irgendwas undicht ist, dann sehe ich, wo das Wasser rausläuft, kann dort ansetzen. Strom sehe ich nicht. Strom kann sehr verheerende Dinge anrichten, wenn ich da nicht aufpasse. Es gibt da einen schönen Spruch, Strom macht klein, schwarz und hässlich. Und tatsächlich genauso ist es. Wenn da irgendwas falsch läuft, kann da einiges passieren. Und wenn es richtig übel läuft, die Sicherungselemente im Fahrzeug schlecht funktionieren, nicht vorhanden sind, kann es halt bis zu einem Fahrzeugbrand tatsächlich kommen. Und genau an der Stelle ist halt ein Laie falsch, muss ich so deutlich sagen. Mit einem Crashkurs auf einem Event ist das interessant, dass man mal Basics mitbekommt. Allerdings habe ich dann noch kein Konzept selbst erstellt. Ich habe es noch nicht umgesetzt. Selbst wenn ich einen perfekten Schaltplan rausgebe für einen Selbstausbauer und derjenige ist aber elektrotechnischer Laie, dann fehlt ihm vernünftiges Werkzeug, vernünftiges Material und auch das Know-how, dieses umzusetzen und auch die Anlage hinterher in Betrieb zu nehmen. Und je mehr Geräte dort reinspielen, vorhanden sind, um verschiedene Funktionen letztendlich darzustellen, umso mehr Wechselwirkung der Geräte habe ich untereinander auch, wo dann auch sich Fehler einschleichen können und irgendwo unkontrolliert Ströme fließen, die da vielleicht nicht hin sollen, was halt ein Laie leider nicht so tiefgründig dann vielleicht einsehen kann, wie im wirklichen Profi. Und da
Ja.
halt meine Empfehlung, lasst bitte einen Profi dort dran, bevor dort irgendwas schief geht und ihr euch vielleicht selbst in Gefahr bringt.
Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Was würdest du denn sagen, welche Elemente helfen dabei, ein Fahrzeug autarker zu bekommen? Und warum ist das wichtig? Aus deiner Sicht jetzt auch als Nutzer eines autarken Fahrzeuges. Also, was hast du da für Tipps?
Ich setze mal an bei dem Nutzen. Autark sein ist letztendlich Freiheit. Also was ich letztendlich verkaufe, ganz hinten raus und kurz betrachtet, ist Freiheit. Darum geht's. Wenn die Leute autark sind, sind sie in dem Moment nicht abhängig von zum Beispiel Landstrom, können irgendwo hinreisen, wo vielleicht weit und breit kein Mensch ist. Sie kommen mit ihrem Stromkonzept gut hin, wenn es vernünftig ausgelegt ist. Wenn es da irgendwo Defizite gibt, dann ist es halt vielleicht nach einem Tag irgendwo freistehend Schluss, weil die Batterie leer ist. Wenn ich das Ganze entsprechend hoch aufziehe, und auch diverse Variablen natürlich mit einbeziehe, was die Reisetätigkeiten angeht, die Reisezeiträume, wie lange ich reise, was ich für Verbrauch habe, ist das unterm Strich so weit das Konzept, dass ich das ganze Jahr über autark elektrisch sein kann und gar nicht über Landstrom nachdenken muss. Und da in diese Richtung geht das halt letztendlich. Und da geht es darum, was wollen die Leute, wo wollen die hin, wie muss das Konzept dann final aussehen?
Also letztendlich muss ich erstmal wissen, was habe ich an Verbrauch quasi, was will ich für Geräte betreiben über den Strom, und dementsprechend muss dann das autarke Stromnetz aufgebaut sein oder das autarke Stromsystem.
Genau. Da gibt es ein paar wenige kurze Stichpunkte. Als erstes sollte ich definieren, wo will ich hin? Das heißt, welche Geräte will ich nutzen? Was haben die für einen Verbrauch? Um das mal ein bisschen ins Detail zu gehen, was haben die für einen Verbrauch? Wie lange will ich die am Tag nutzen? Und irgendwo komme ich ungefähr auf eine Zahl, was ich an Energieverbrauch pro Tag habe. Der nächste Step ist dann zu sagen, okay, wie lange möchte ich autark sein? Mal angenommen, das Wetter ist ganz schlecht. Ich habe wirklich keine Energiezufuhr von außen. Von Solar kommt auch nichts rein. Wie lange möchte ich mit meinem Energieverbrauch am Tag autark stehen können? Und daraus ergibt sich dann die Batteriekapazität, die ich halt mitführen muss, was ich umsetzen muss. Und nach ganz hinten raus muss ich dann auch wiederum überlegen, wie kann ich diese Energiekapazität, die Energie wieder nachladen? In welchem Zeitraum möchte ich das auch können? Wenn ich jetzt 2 Tage schlechtes Wetter habe und habe 2 Tage gutes Wetter und habe nur so viel an dem guten Wetter und nur so viel Energieeingang, dass es mir einen Tagesertrag deckt, dann habe ich immer noch die 2 Tage Defizit. Und da sollte die Anlage dann auch so konzipiert sein, dass ich an guten Tagen auch wieder schlechte Tage mit rausholen kann. Von zum Beispiel Solar. Da gehe ich jetzt direkt mal auf Solar ein. Wenn 2 Tage keine Solarleistung kommt, sollte ich an den kommenden 2 Tagen wieder so viel reinholen, dass ich meinen Tagesverbrauch decke und auch die 2 Tage wieder aufholen kann. So sollte es konzipiert sein, ja.
Was sind so für dich die Elektrik-Must-Haves in einem Camper?
Viele. Must have. Egal ob Bleibatterie oder Lithiumbatterie, eine vernünftige Möglichkeit, den Ladezustand der Batterie ablesen zu können. Das ist leider bei Bleibatterien viel mit einer Spannungsanzeige oder bei fertig ausgebauten Campern, da sind es 3, 4 Leuchtdioden, die dann nur so ganz grob anzeigen, worum es überhaupt geht. Und selbst das ist auch nur ein Schätzwert, der eigentlich auf einer Ruhespannung basiert. Dann komme ich wieder in den Bereich, wo ich vielleicht Solar drauf habe, dann komme ich in eine Ladespannung, die höher ist als eine Ruhespannung und schon ist dieser Wert ganz schnell verfälscht. Und da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten von wirklich Messschans, die Energie direkt messen, quasi die Energie zählen und mir dann deutlich genauer sagen können, worum es geht. Wenn man ein kleines Konzept hat, wenig Stromverbrauch, okay, dann kann man mit einer Spannungsanzeige leben, hat so ein bisschen Tendenz. Wenn man es genauer haben möchte, macht das auf jeden Fall Sinn, dort ein bisschen mehr zu investieren, einen Batteriecomputer dann einzusetzen, der auch wirklich die Energie misst und dann zu sagen, okay, das ist mein aktueller Stand. Mein Energieeimer ist genau so voll, wie ich das jetzt hier ablesen kann und nicht nur so ungefähr. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich weiß, wo ich halt stehe. Ja.
Gerade im Zusammenhang mit Autarkie, glaube ich, ist das wirklich wichtig. Ich habe das nämlich auch nicht und ich schätze auch immer so über die Dioden. Und durch das, dass ich Solar habe, habe ich zumindest die Spannung der Batterie, sehe ich dann immer in dem Moment und kann über die Voltzahl so ein bisschen ableiten, aber halt auch nicht. Das fehlt mir tatsächlich auch noch. Ja, und das ist auch eine Sache, die mich stört. Also das ist einfach so, ja.
Ja. Das ist mit überschaubarem Aufwand nachzurüsten. Es gibt da einen Bluetooth-basierten Shunt von Victron. Der ist vom Preis überschaubar. Die Nachrüstung müsste man mal gucken, wie das System aufgebaut ist. Aber das wäre eine Sache, die man nachrüsten kann und dann auch wirklich genau sieht, was jetzt mit den Batterien los. Und wenn du sagst, okay, über Solar kannst du die Spannung sehen, aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, wenn Solar lädt, habe ich eine Ladespannung, die höher ist als meine Ruhespannung. Das heißt, wenn ich in ein druckbasiertes System noch mehr reinbekommen möchte, dann muss ich einen Überdruck aufbauen. Und damit verfälscht es mir meinen Ist-Zustand. So einfach ist es.
Ja, das ist einfach so, ja, genau. Ja. Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so 2, 3 Tipps für den Ausbau? Du bist ja hauptsächlich im Elektrikbereich praktisch tätig. Aber vielleicht hast du auch insgesamt noch mal so 2, 3 Tipps für den Ausbau eines Campervans, wo du sagst, das ist so, achte da noch mal drauf, wie du gerade vorhin gesagt hast, Elektrik in Fachhände und so weiter und so fort. Mhm. Vielleicht hast du da noch mal so 2, 3 abschließende Tipps.
Ich gebe meinen Kunden, die selbst ausbauen und viele Fragen haben, auch gerne mal mit. Macht euch einen Grundriss von dem Fahrzeug. Das steht ja sowieso an, wenn man selbst ausbaut. Zeichnet in den Grundriss mal ein, wo ihr Licht haben möchtet, wo ihr Schalter und Steckdosen und so weiter haben möchtet. Und beim Licht grübelt auch mal, wie viel Licht ihr braucht, welche Lichtszenarien vielleicht interessant sind, an welchen Stellen gewisses Licht sein soll. Im Sitzbereich vielleicht ein dezentes Licht oder ein Leselicht. In der Küche habe ich wieder ein anderes Licht und vielleicht eine große Hauptbeleuchtung, die ich noch schalten kann, wenn ich das Fahrzeug betrete. Und an der Stelle dann auch zu überlegen, wo setze ich die Schalter für meine verschiedenen Beleuchtungen? Wo sitzen die alle gut? Wenn ich ein großes Auto habe und habe an einem Zentralpanel alle Lichtschalter, muss ich quer durchs Auto rennen, um an irgendeiner Stelle Licht zu machen. Und da macht es halt auch Sinn, die Schalter entsprechend zu verteilen, genau da, wie ich die brauche. Und das nächste sind dann auch halt Steckdosen, ob USB 12 Volt Steckdosen oder halt normale 230 Volt Steckdosen, eben dort auch mal so den Tagesablauf durchzugehen im Kopf, zu überlegen, wo brauche ich welche Steckdose, in welcher Anzahl. Und genau das auch in diesen Grundriss mit einzuzeichnen, weil das eine deutlich bessere Planungsgrundlage ist für später. Und dass man weiß, okay, ich brauche zum einen so und so viel Geräte und habe dann auch die Position schon dazu und kann so grob vielleicht auch gewisse Leitungslängen vielleicht abschätzen und so weiter. Und das sind einfach wichtige Planungsdetails und nicht nur Licht- und Steckdosen, sondern auch Verbrauchsgeräte, Kühlschränke, Pumpen und was so alles in den Bereich mit reinkommt, die Standheizung, wo die sitzen soll, dass man da sowas alles detailliert mit einzeichnet, wie man es plant und dann einfach eine bessere Grundlage zu haben für die ganze Elektrik.
Ja, klasse Tipps nochmal, finde ich, weil wir haben ja doch viele, die auch irgendwie selbst was machen wollen oder eben nochmal, wie du es auch gemacht hast, fertig ausgebaute nochmal optimieren, erweitern wollen und so weiter und so fort, ja. Ja, Tino, ganz viel Wissen. Wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten voll. Irre, wie die Zeit verfliegt. Also richtig, ja, richtig spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch einzelne Workshops machen. Wer weiß, vielleicht passiert da ja auch noch mal was in der Community zusammen. Mhm. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps. Wir werden natürlich sämtliche Verlinkungen zu deiner Website, zu deinem Insta-Account und so weiter mit in die Shownotes mit reinpacken. Und ich glaube, ich werde auch nochmal diesen für alle Allrad-Freunde da draußen nochmal die Pistenkuh irgendwie verlinken. Das habe ich mir gerade schon notiert, dass wir das mit reinnehmen, weil ich das selbst persönlich auch echt spannend finde. Ja, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit und für deine Expertise hier bei uns. Ich bin sicher, dass es eine Folge ist mit hohem Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass es einiges mitgibt an die Leute und natürlich auch, dass sie Inspiration rüberkommt.
Ganz bestimmt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vielen, vielen Dank nochmal, Tino.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und euch lieben Hörerinnen und Hörern sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten. Euer Moderator André verabschiedet sich und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.